Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, von jeher sind Menschen fasziniert von der Schönheit und Majestät der Berge, beeindruckt von ihrer Höhe und Größe. Der weite Blick von oben in eine Landschaft majestätisch aufragender Gipfel verleiht ein Gefühl der Freiheit. Auch die Schönheit der Berge im Prättigau und an anderen Orten in anderen Regionen der Schweiz ist grandios. Wer schon auf Madrisa war, weiß, wie schön die Aussicht von dort oben ist. In der Bibel spielen Berge eine wichtige Rolle, zum Beispiel der Berg Sinai im Alten Testament und der Berg der Seligpreisungen im Neuen Testament. Diese Berge gelten als Orte besonderer Nähe zu Gott, als Orte der Offenbarung. Im Matthäusevangelium in Kapitel 17, Verse 1 bis 9, wird eine Geschichte erzählt, die sich auf einem nicht namentlich genannten Berg zugetragen hat. Da heißt es: Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Soweit der biblische Bericht aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 17. Jesus steigt mit 3 seiner besten Freunde auf einen hohen Berg. Die Täler bleiben allmählich zurück. Der Lärm auf den Gassen der Dörfer ist dort oben nicht mehr zu hören. Streit, Bord und Alltagssorgen liegen hinter ihnen. Hier auf dem hohen Berg sind sie dem Himmel ein Stück näher. Nun wird aus dem Gewirr der Häuser und der Gassen unter ihnen ein geordnetes Ganzes. Die Höhe ermöglicht Überblick und Ausblick. Die Augen werden nicht mehr von dem Detail gefesselt. Die Ohren werden nicht auf jedes Geräusch hingezogen. Konzentration wird möglich. Stille kehrt ein. Da geschieht etwas Eigenartiges mit Jesus. Er wird verklärt. Wir können uns das nur schwer vorstellen. Doch so viel ist klar: Es muss etwas mit Klarheit zu tun haben, diese Verklärung. Nun sehen die Jünger, die Freunde von Jesus, klarer, wer Jesus ist. Jesu Angesicht leuchtet wie die Sonne. Es ist so, als wäre ein großer himmlischer Scheinwerfer eingeschaltet und würde Jesus vom Himmel her beleuchten. Das ist menschlich gesprochen, so könnte man es vielleicht deuten. In den Augen, in seinem Angesicht erkennen wir einen Menschen am besten, dann, wenn wir den Menschen anschauen. Wie die Sonne leuchtet nun das Gesicht von Jesus, also wärmend, erhellend, strahlend. Die Quelle allen Lichts, die Ursache, dass es hell um uns wird, dass Same aufgeht und Frucht bringen kann. So ist Jesu Gesicht wie die Sonne und seine Kleider sind weiß wie das Licht. Sein Körper hat in dem Moment offenbar alles Irdische, alles Dunkle und Vergängliche abgestreift. Jesus erstrahlt in himmlischem Licht und schon das zeigt, dass er eben mehr ist als nur ein gewöhnlicher Mensch. Und plötzlich stehen da dann Mose und Elia neben Jesus und sprechen mit ihm. Also zwei herausragende und bedeutende Gestalten aus dem Alten Testament. Was sie sagen, was sie mit Jesus besprechen, das wird uns nicht erzählt. Aber dass Jesus mit Mose und Elia spricht, soll doch wohl sagen, dass alle drei Männer Gottesmänner sind. Alle drei Männer hatten besondere Erlebnisse auf einem Berg. Mose empfing auf dem Berg Sinai die 10 Gebote und ein besonderes Erlebnis auf dem Berg Karmel hatte Elia. Und Jesus wurde auf einem hohen Berg verklärt, wie es heißt. Wie Mose das Volk Israel aus Ägypten befreite und ins gelobte Land brachte, so soll auch Jesus die Seinen, also die Menschen, die ihm folgen und an ihn glauben, in das Land bringen, das Gott den Seinen versprochen hat. Wir nennen aus christlicher Sicht dieses Land nicht gelobtes Land, sondern im übertragenen Sinne Himmel und Ewigkeit. In den Himmel, in die Ewigkeit will uns Jesus hinführen, wenn wir ihm denn folgen und mit ihm verbunden sind. Auch mit Elia spricht Jesus. Elia war jener Prophet, der auf dem Karmelgebirge bei Haifa das Volk Israel vor die Entscheidung stellte, ob es Gott gehören oder ob es den kanaanäischen Fruchtbarkeitsgöttern nachlaufen möchte. Auch Jesus stellt uns vor die Entscheidung, auf wen setzen wir unser Vertrauen? Auf Gott oder auf die Mächte der Natur? Als Petrus Jesus so mit Mose und Elia reden sieht, da denkt er, so müsste es bleiben. Das gefällt mir, Mose und Elia und Jesus. Also Mose, der ins gelobte Land führte, Elia, der die richtige Entscheidung herbeiführte und Jesus, die Sonne, der mit seiner Liebe alles überstrahlt. Deshalb spricht er, Herr, wenn du willst, so wollen wir euch Hütten bauen. Petrus will, dass Mose, Jesus und Elia sich wohlfühlen und bleiben möchten. Diesen besonderen Höhepunkt in seinem Leben will Petrus festhalten. Doch in diesem Augenblick tritt Gott selbst auf den Plan, so wie es immer geschieht in manchen Situationen, versteckt hinter einer Wolke den neugierigen Blicken der Menschen entzogen. Eine Wolke tritt vor die Sonne und aus der Unsichtbarkeit heraus spricht dann eine himmlische Stimme, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Damit ist auch klar, Jesus steht nicht einfach neben Mose und Elia, sondern er steht über den beiden in seiner Bedeutung, in seiner Vollmacht und Autorität. In Jesus hat sich Gott so deutlich zu erkennen gegeben wie nirgends sonst. Die drei Jünger fallen auf die Knie und erschrecken zutiefst. Wie könnte es auch anders sein, wenn Gott spricht? Vermutlich sind ihnen in der Gegenwart Gottes alle ihre Sünden eingefallen. Und das ist durchaus bezeichnend. Wenn wir der Gegenwart Gottes gewahr werden, dann bemerken wir unsere menschliche Kleinheit, auch unser Versagen und Scheitern. Wir denken an unsere dunklen Seiten. Das war bei der Berufung des Propheten Jesaja so und auch als Jesus den Petrus zum Menschenfischer berufen hat. Da sagte Petrus, Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. So ist die spontane Reaktion, wenn uns Gott gegenübertritt. Man geht innerlich und auch äußerlich in die Knie. Da kann man nicht mehr senkrecht mit erhobenem Haupt stehen, da wird man plötzlich ganz klein vor Gott. Die Jünger verbergen ihr Gesicht, so wie wir es manchmal machen, wenn wir uns schämen. Wir wagen dann nicht aufzuschauen aus Angst. Der uns durchschauende, prüfende Blick Gottes würde uns vernichten. Alle Sünden, alle Kleinlichkeiten im Umgang mit anderen Menschen, alle Versäumnisse stehen dann vor dem inneren Auge und machen uns klein und kümmerlich. Aus den Gipfelstürmern werden nun auf einmal Duckmäuser, so könnte man salopp ausgedrückt das nun beschreiben, was da mit den Jüngern vor sich geht. Eben noch schwelgten sie in Hochstimmung, nun liegen sie auf den Knien. Jesus muss die Jünger erst wieder auf die Beine stellen. Und dass dies alles kein Traum ist, keine Einbildung, das merken sie, als Jesus sie anfasst und zu ihnen sagt: Steht auf, fürchtet euch nicht. Sie gehorchen und stehen auf, sehen aber nur noch Jesus. Jedes Gipfelerlebnis geht vorbei. Die Freunde von Jesus müssen wieder hinunter ins Tal, sie müssen wieder in den Alltag, in die Gewöhnlichkeit des Lebens. Die Klarheit, die Verklärung wird nun überlagert von den Dunkelheiten, den Zweifeln und der Ratlosigkeit. Jesus sagt seinen Freunden, die mit ihm auf diesem Berg waren, sie sollen das Erlebnis für sich behalten bis nach seiner Auferstehung. Denn erst nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu, haben seine Freunde sein Leben und Wirken richtig verstanden. Erst von der Ostererfahrung her wurde ihnen allmählich deutlich, dass der Leidensweg Jesu, seine Passion, einen tieferen Sinn hatte, einen Sinn, der ihnen zunächst noch verborgen war. Man könnte fragen, ist ein solches Erlebnis, wie es die drei Jünger hatten, einzigartig? Haben auch wir ähnliche, vielleicht nicht ganz so stark, aber doch ähnliche, klare Momente? Nun, manchmal kennen auch wir solche Bergerlebnisse, sei es, dass wir uns wirklich im buchstäblichen Sinne auf einen hohen Berg begeben und dann die Aussicht von oben genießen, oder dass wir im übertragenen Sinne ein Gipfelerlebnis hatten oder haben. Manche Leute freuen sich, wenn sie einen Berg besteigen und die wunderbare Aussicht, das Panorama von oben genießen. Es gibt aber auch Gipfelerlebnisse im übertragenen Sinne. Es kann eine schöne Reise sein, von der man seinen Freunden und Bekannten hinterher gerne erzählt, oder eine unvergessliche Familienfeier oder ein beeindruckendes Konzerterlebnis mit schöner Musik, mit schönem Gesang. Oder auch, und das ist ja wichtig, eine neue und ermutigende Begegnung mit Gott. In solchen beglückenden Momenten sehen wir vieles mit anderen Augen. Wir spüren eine neue Klarheit und für manche Probleme finden wir eine Lösung. In verschiedenen Gipfelerlebnissen spüren wir, dass es Gott gut meint mit uns, dass er uns liebt und dass das Leben nicht nur schwierige und dunkle, sondern durchaus auch schöne Seiten hat. Gott schaut uns an wie die wärmende Sonne. Er bringt Klarheit in unser Leben. Er ist wie das Licht. Es gibt Augenblicke im Leben, in denen uns der Blick auf Gott durch nichts verstellt ist. Wir fühlen uns dann wie auf einem hohen Berg, wo der Ausblick durch nichts verwehrt wird. Aber dann gibt es auch andere Augenblicke, da fühlen wir uns ganz unten. So wie der Beter von Psalm 23 wandeln wir manchmal durch ein dunkles Tal und dann wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Gott ist uns dann rätselhaft geworden, vielleicht weil uns ein anderer Mensch schwer enttäuscht hat oder weil eine Krankheit uns schwere, furchtbare Schmerzen bereitet und Angst zufügt oder auch weil wir die Zukunft nur noch dunkel und schwarz sehen. das kann es geben. Und kennen wir auch nicht den Elia-Berg, die Stunde der Entscheidung? Wir mussten uns entscheiden, ob wir wie bisher weitermachen wollten oder ob wir einen neuen Weg einschlagen wollten. Wir mussten unsere bisherigen Überzeugungen überprüfen und vielleicht revidieren, vielleicht sogar schmerzhaft revidieren. Wir mussten unserem Leben in manchen Momenten eine neue Wendung, eine neue Richtung geben. Ob auf der Höhe oder in der Tiefe, ob an einem entscheidenden Wendepunkt, immer tritt uns Gott entgegen, unsichtbar, wie von einer Wolke verborgen, aber dennoch real und unausweichlich. Gott sprach zu Jesus, als dieser getauft wurde: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dieser Satz ist nicht irgendein beliebiger Satz, der auch anders lauten könnte. Nein, er muss so und darf nicht anders lauten. Denn dieser Satz ist wie eine Eidesformel, juristisch höchst bedeutsam und genau festgelegt. Wenn ein Mann zu einem Kind diese Worte sprach, dann war ein Kind damit adoptiert. Dieser Satz ist eine Adoptionsformel der damaligen Zeit. Gott erklärt mit diesen Worten: Dieser Jesus ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Er gehört fest zu mir und er handelt und spricht für mich. In der Tat, in Jesus Christus zeigt sich Gott sehr klar und deutlich. Jesus hat ja im Johannesevangelium von sich selbst gesagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus sehen wir Gottes Bild unverzerrt. In seiner Kreuzigung sehen wir das Urteil über unsere Sünden gesprochen. In Jesu Auferstehung sehen wir dann Gottes barmherzige Liebe, die nicht unseren Tod will, sondern dass wir unter seiner Gnade leben. Die Taufe Jesu und Jesu Verklärung auf dem Berg machen deutlich: Gott und Jesus gehören eng zusammen wie Vater und Sohn. Bei beiden Ereignissen bekennt sich Gott deutlich zu seinem Sohn und das, was Gott sagt, ist beide Male sehr ähnlich. Auf dem Berg der Verklärung sagt es Gott als Botschaft an die Freunde Jesu, an die Jünger Jesu und damit auch an uns heute: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Hat Gott nicht ganz ähnlich zu uns gesprochen bei unserer Taufe? Auch wir wurden zu Kindern Gottes erklärt, weil es Gott so gefiel. Auch zu uns hat er gesagt: Du bist mein, fürchte dich nicht. Und zum Zeichen der Besitzerklärung hatte uns der Pfarrer oder in manchen Fällen heute vielleicht auch eine Pfarrerin die Hand auf den Kopf gelegt: Da habe ich meine Hand drauf, sagen wir und meinen, das gehört mir und das nimmt mir keiner weg. Wenn Martin Luther Stunden der Anfechtung durchzustehen hatte, dann erinnerte er sich an seine Taufe. Die Worte "Ich bin getauft" hat er sich dann gelegentlich mit Kreide auf den Tisch geschrieben. Mit solch einer klaren Zusage erhält unser Leben eine klare Ausrichtung. Nun leben wir nicht mehr einfach so dahin, sondern nun ist unser Leben zielgerichtet. Es soll eine Antwort sein auf Gottes Liebe zu uns. Wir sind zwar unvollkommene Menschen mit unseren Licht- und Schattenseiten, doch Gott liebt uns trotz unserer Unvollkommenheit und er schenkt uns seine Gnade. Gott begleitet uns freundlich auf unserem Lebensweg und er verändert uns so, dass wir Jesus schrittweise immer ähnlich werden, ähnlicher, zumindest dann, wenn wir uns für ihn und sein Wirken öffnen und ihn an uns und in unserem Leben wirken lassen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Zitat: Der Grund der Liebe Gottes zu Menschen liegt nicht im Menschen, sondern allein in Gott selbst. Der Grund, aus dem wir als wirkliche Menschen leben dürfen und den wirklichen Menschen neben uns lieben dürfen, liegt wiederum allein in der Menschwerdung Gottes, in der unergründlichen Liebe Gottes zum Menschen. Zitat Ende. Gottes Liebe umhüllt uns wie ein warmer Mantel. Seine Liebe ist wie ein warmes, helles Licht, das in die Dunkelheiten unseres Lebens hineinleuchtet und die Schatten vertreibt. Und so können wir Schritt für Schritt weitergehen auf unserem Lebensweg. Ganz im Sinne des Bibelwortes aus Psalm 119, Vers 105, wo es heißt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Im Licht der Liebe Gottes dürfen wir leben und lieben, glauben und hoffen und vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.